Glauben Sie nicht, liebe Freunde, dass ich Ihnen diese Verse und diese Kapitel auslegen könnte. Ich habe in den letzten Tagen 11 Auslegungen dazu gelesen, aber diese 11 Auslegungen waren alles auch nur Annäherungen. Wer diese Kapitel liest, muss ein Ignoramus, wir wissen es nicht, bekennen. Und das Einzige, was mir leid tut, dass man solche Kapitel erst eigentlich am Schluss seiner Pfarrtätigkeit überhaupt anfängt auszulegen. Ich tue es auch das erste Mal. Mit 20 hätte man anfangen sollen, sie zu studieren. Jetzt schon ist es fast zu spät. Trotzdem, vielleicht haben Sie auch diese Wucht und diese Tiefe dieser Verse zumindest geahnt. Ich kann Ihnen nur ein paar Dinge unterstreichen in dieser halben Stunde. In der vergangenen Woche haben uns zwei Brasilianerinnen besucht, zwei, die drüben arbeiten, eine, die noch nie hier in Deutschland war und die mir dann gesagt hat, sie sei jetzt 8 Wochen da und ihr einziger, oder nicht ihr einziger, aber ihr ganz großer Wunsch sei bisher nie in Erfüllung gegangen, nämlich sie wolle endlich in ihrem Leben einmal ein Schloss sehen. Sie habe noch nie ein Schloss gesehen, sie sei durch ganz Südamerika gekommen, aber ein Schloss, ein richtiges Schloss, so wie man immer von Europa höre, habe sie noch gar nie gesehen. Und dann sagte ich ihr, ob sie schon jemals die Offenbarung gelesen habe. Sagte sie, ja. Dann sagte ich, sie haben bestimmt schon ein Schloss gesehen. Denn wer die Offenbarung liest, der sieht im Grunde ein Schloss. Ein riesiger Komplex. Man sieht einmal den Thronsaal. Immer wieder der Blick hinein in den Thronsaal, wo der Allmächtige vorne auf dem Throne sitzt, umwölkt, umstellt von seinen Engeln und dann vor ihm diese unzählbare Schar derer in weißen Kleidern, die dort angekommen sind. Es ist der Wunsch meines Lebens, nicht einmal ein Schloss zu sehen, das habe ich schon genug gesehen, Schlösser, aber dass ich einmal im Schlosssaal, im Thronsaal ankomme und zu der Schar gehöre, die dort mitsingt und mitlobt und mitpreist, das ist mir ein Herzenswunsch, einmal im Thronsaal des himmlischen Schlosses anzukommen. Dort ist ja anderes noch zu sehen, es sind in der Offenbarung auch die Verliese zu sehen, dort, wo die Ungerechten schmachten. Und dann in einem Raum, man könnte ihn den Siegelraum nennen, dort, wo die Siegel gebrochen werden, also der Raum der 7 Siegelgerichte. Und daneben der Posaunenraum, daneben, dort werden die 7 Posaunengerichte geblasen. Und nun kommen wir zum dritten Saal der Gerichte. Und das sind ja die 3 großen Reihen der Offenbarung. Einmal die 7 Siegelgerichte, dann die 7 Posaunengerichte und dann die 7 Schalengerichte. Sehen Sie, ein Raum mit diesen Schalen, man könnte es fast nennen die Brunnenstube, der Trübsal, wenn man an die Wasserschalen in Maulbronn denkt im Kloster, hier nicht Schalen des lebendigen Wassers, sondern Schalen des schrecklichen Zornes Gottes. Ich hätte Ihnen heute Abend gern einen anderen Raum in diesem Schloss gezeigt, mit Ihnen noch einmal in den mir so geliebten Thronsaal gegangen. Der Text führt sie auch an solch einem strahlenden Tag hinein in die Brunnenstube der Trübsal. Das Geschehen in der Offenbarung treibt einem Höhepunkt entgegen. Eine Steigerung ist herauszulesen, die Schreckensgerichte breiten sich vor. Und in allem hört Johannes am Altar eine Stimme, die sagt, ja Herr, deine Gerichte sind gerecht. Liebe Freunde, wer mitten im Gericht steht, wer mitten im Feuer steht und in der Heimsuchung, wird wohl schlecht so sagen können. Ich weiß nicht, bei dem Erdbeben jetzt im Iran, ob die, die dort vielleicht noch unter den Trümmern mit ihren letzten Atemzügen leben oder die auf den Trümmern sitzen und ihre Toten beklagen, ob die so sagen können: Herr, deine Gerichte sind gerecht, die in Teheran, die haben es gesagt, aber die sind weit weg. Wer mitten im Gericht steht, kann es schlecht sagen. Sehen Sie, wenn einem der Arzt nach einer Untersuchung eröffnet, die Leber ist krebskrank und Metastasen sind in der Lunge, wenn er einem das eröffnet, wer kann dann sagen: Herr, deine Gerichte sind gerecht? Oder wenn nachts um eins es läutet und die Polizei steht vor der Tür und sagt, ihr Sohn oder ihre Tochter ist tödlich verunglückt, wer kann dann sagen, in diesem Augenblick: Herr, deine Gerichte sind gerecht? Oder bei zutiefst bedrückenden Erlebnissen im Beruf, vielleicht an solch einem Tag wie im heutigen, ich weiß nicht, wo alles drunter und drüber geht und man dann sagen kann: Herr, deine Gerichte sind gerecht. Ich weiß nicht, ob die, die es sagen können, wirklich vom Gericht getroffen sind. Aber liebe Freunde, das eine wollen wir es uns gleich am Anfang sagen lassen. Nicht darauf kommt es an, dass wir es sagen können. Darauf kommt es an, dass wir es hören können. Immer und zu jeder Zeit, auch dann, wenn es am schlimmsten steht. Deine Gerichte sind gerecht. Dass, wenn es mich getroffen hat und mich trifft, wenn ich mittendrin im Feuer stehe, wenn ich nicht aus noch ein weiß, dass ich mich dann nicht ins Schneckenhaus zurückziehe, dass ich mich dann zurückziehe vom Gottesdienst und den Bibelstunden, dass ich meine Bibel in der Ecke lasse und sage: Jetzt muss ich wieder zuerst zu mir kommen, jetzt muss ich zuerst wieder auf die Füße kommen, jetzt muss ich zuerst wieder ein Herz fassen, dann kann ich auch wiederkommen. Das ist das Falsche. Das ist das Falsche. Nicht darauf, dass sie sagen können: Herr, deine Gerichte sind gerecht. Sie können es nicht sagen, ich kann es auch nicht sagen, weil ich sie nicht für gerecht empfinde. Aber hören kann ich es, zusagen lasse, in dieser Tiefe, in der du stehst, in diesem Gericht, in dem du stehst und in dem Schrecknis, in dem du stehst. Lass dir es sagen: Gottes Gerichte sind gerecht, dein Gericht ist gerecht, dass wir es hören können. Und deshalb gilt es immer, die Ohren aufzumachen. Auch wenn wir den Mund nicht mehr aufbringen und unsere Augen voll Tränen sind. Deine Gerichte sind gerecht. Das heißt, sie hängen mit der Gerechtigkeit Gottes und mit der Ungerechtigkeit von uns Menschen zusammen. Und nun, wie üblich, drei Dinge. Einmal, was uns bewegen muss, was uns bedrücken muss und dann noch am Schluss kurz, was uns beauftragen muss. Also das Erste, was uns bewegen muss. A. Ich selber habe die Reichskristallnacht nicht erlebt. Aber mein Vater, der sie in dem 6000 Einwohner zählenden Städtchen Oberndorf miterlebt hat, erzählte immer wieder davon. Wir wohnten damals vorne an der Hauptstraße und dort seien auf einmal Omnibusse angefahren, Omnibusse, und dann seien die Türen aufgegangen und dann kamen Leute in Uniform. Oh, aber die kannte man ja in einem solchen Städtchen. Man kannte ja auch die von der Umgebung, die Ortsgruppenleiter und so die Führer, ganz bestimmte SA-Leute, Lehrer waren dabei. Und die kamen heraus und stürzten auf die Schaufenster dieser zwei jüdischen Geschäfte zu und zertrümmerten alles, schlugen kurz und klein. Mein Vater war so sprachlos, was da aus dem Omnibus herauskam. Leute, die plötzlich ein Gericht verbreiteten in der Stadt. Oder vielleicht haben Sie die Bilder gesehen von Rumänien, von Bukarest, wie dort plötzlich Lastwagen anfuhren und wie die Planen zurückgeschlagen wurden. Und dann kamen sie heraus mit Stöcken, mit Helmen. Keine Polizei, kein Militär. Nein, Bergarbeiter, man stelle sich vor, Bergarbeiter, Kumpel, solche mit Muskeln. Und die von der Regierung bestellt und herangekarrt. Und die kamen heraus und sie machten ein Gericht und schlugen andere zusammen und andere in die Flucht. Was für Karren, was für Autos. Liebe Freunde, was für Türen gehen immer wieder auf und solche kommen heraus, die Gerichte verbreiten. Hier heißt's, da wurde auch aufgetan. Da wurde auch eine Tür aufgetan. Und zwar die Tempeltür, die Stiftshütte, der Himmel. Aber nicht Henkersknechte kamen heraus, nicht Henkersknechte des Teufels, sondern man höre und staune, Diener dieses Gottes. Denn sie waren angetan mit heller Leinwand. Das ist genau das Gewand nach Kapitel 1, Vers 13, das Gewand ihres Königs. Dieser König, dem sie dienen, diesem König, dem auch wir gehören wollen, dieser König hat nicht nur das Königsamt, sondern dieser König hat auch das Richteramt, liebe Freunde. Leider vergessen wir das meistens. Den Gott, den wir anbeten, ist nicht nur der Herr dieser Welt, sondern auch der Richter dieser Welt. Und wer von der Majestät Gottes redet, der muss auch von seinem Recht sprechen und von seinen Gerichten reden. Und dann, wenn die Engel herauskommen, dann geht es da nicht um das Losbrechen von Naturgewalten, sondern es geht um den Vollzug eines göttlichen Gerichtes. Welcher Unterschied hier zwischen der Willküraktion und Strafaktion menschlicher Despoten und dem Gerichtswalten Gottes? Gott tut den Himmel auf, nicht um Segen herabzuschütten, die Fülle, so wie wir es bei Melachi gelernt haben. Gott tut den Himmel auf, nicht um die Sonne scheinen zu lassen über Gerechte und Ungerechte. Gott tut nicht den Himmel auf, um Jakobsleitern anzulegen, an dem Engel auf- und absteigen. Gott tut den Himmel auf, um Gericht zu halten. Schleusen des Himmels taten sich auf bei Noah und 40 Tage war Regen. Wissen wir das noch? Dass Gott Türen auftun wird und das Gericht herunterprasseln wird, dass uns hören und sehen, ja, dass uns das Leben vergeht. Man redet heute sehr viel vom Gott. Man redet heute sehr viel vom gerechten und vom lieben Gott. Aber man redet nicht mehr vom Richtergott. Das sei ein Bild des letzten Jahrhunderts. Liebe Freunde, das ist das Bild der Offenbarung. Gott ist Richter. Das Gericht kommt aus Gottes Hand. Das ist für mich Evangelium. Jedes Gericht, dieses schrecklichste Gericht kommt aus Gottes Hand und sonst nirgendwoher. Und dann das Dritte, was ich hier rauslese, wenn losgeschlagen wird, dann geht alles nicht hoppla hopp, nichts überstürzt. Gerichte werden bei uns kopflos gemacht, im Affekt. So wie die Strafen bei der Fußballweltmeisterschaft, da werden rote Karten gezogen. Wenn man nachher genau hinschaut, war gar nicht viel los, so behaupten immer die, die gestraft werden. Aber sehen Sie, man macht's schnell, man macht's in Wut, man macht's kopflos. Hier atmen die Verse eine feierliche Liturgie, fast wie ein lutherischer Gottesdienst. Nicht wahr? Bei uns kann man das nicht so feststellen, da kommen die Pfarrer so hinter durch die Tür rein und stehen auch im Altar, haben es nie gelernt, wie man eigentlich dort stehen soll, wie man sich dreht. Und ich kenne das alles so gar nicht. Aber so, wenn Sie im richtigen liturgischen Gottesdienst waren, so wie an Fronleichnamstag in der lutherischen Kirche in Tening bei Linz in Oberösterreich. Da bin ich mit 25 Pfarrern einmarschiert, neben mir der Herr Superintendent von Oberösterreich. Und der hatte so einen gemessenen Schritt. Ich versuchte ihn auch zu gehen, bin ich hier gestolpert. Ich habe es einfach nicht gelernt. den liturgischen Schritt. Ich kann joggen, aber ich kann nicht liturgisch gehen. Aber sehen Sie, gerade hier wird noch einmal die Liturgie beschrieben. Es ist nichts überstürzt. Hier ist alles vorher ausgedacht. Und da geschieht deshalb in diesem Gericht dann, da geschieht kein Schlag zu viel und kein Tritt zu wenig. Nichts ist zu kurz oder zu lang, wenn Gottes Gerichte losbrechen. In Gottes Gerichten platzt nicht aus Versehen eine Bombe, trifft keine Kugel daneben, wird nicht ein kleines Mädchenschicksal vom Sog der Vernichtung einfach mitgerissen oder unter einem Ruinenfeld begraben, so wie man gesagt hat, das muss man eben in Kauf nehmen, wenn man einmal richtig zuschlägt. Mitten in der wildesten Bewegung, mitten im Strudel des Gerichts losgelassener Leidenschaften, zusammengeballter Völkerenergien, genau da geschieht alles nach Plan, gelenkt und abgemessen. Und noch eins können Sie hier lesen. Da heißt, der Tempel sei voll Rauch, wenn die Gerichte losbrechen. Was heißt das? Der Tempel ist voll Rauch. Niemand konnte in den Tempel gehen und Gott sehen. Je mächtiger das Ende heraufzieht, umso ernster die Erkenntnis, dass Gott seinen Ratschluss mit niemand teilt. Wenn Gott mit seinen Gerichten losschlägt, dann hüllt er sich in Rauch und dann ist er für uns nicht erkennbar und nicht verstehbar. Römerbrief, Römer 11, wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wir fragen ja immer wieder nach dem Warum der Gerichte. Thornton Wilder hat ja sich auch an dieser Frage wundgerieben und er hat jene erschütternde Geschichte geschrieben, die Brücke von Saint-Louis-Rey. Und dort erzählt er, dass im Jahre 1714 die schönste Hängebrücke von Peru gerissen sei. Und dabei sind 5 Menschen mit in die Tiefe gerissen worden. Ein Mönch, Juniper, war auch mit bei den Abgestürzten, aber er überlebte als einziger. Und nun wollte der Mönch Juniper eigentlich wissen, warum hat denn Gott das so getan? Warum sind denn die 5 gestorben und er hat dieses Gericht überlebt? Und nun hat er angefangen, sich seinen Kopf zergrübelt. Er ist gelaufen, er hat Daten gesammelt über das Vorleben dieser einzelnen Menschen. Denn er sagte sich, wenn ich deren Leben genau kenne, wenn deren Lebensplan für mich transparent wird, dann weiß ich auch, warum Gott sie geschlagen hat und warum ich überleben durfte. Die Geschichte endet so, dass Mönch Juniper als Ketzer hingerichtet wird und Thornton Wilder sagt, niemand hat des Herrn Sinn erkannt. Wir alle sind diese Mönche. Wir wollen wissen, warum denn das so in diesem Leben geschieht. Wir wollen es erkennen, warum jetzt dieses schreckliche Gericht in meinem Leben, und wir wollen es durchschauen, warum Gott diese Gerichte auf diese unsere so schöne Welt schicken wird. Liebe Freunde, der Tempel ist voll Rauch. Und wenn ich wieder und wieder bohre, Herr, warum denn? Herr, warum trifft es denn gerade mich mit 55 Jahren und er ist 90? Nichts. Der Tempel ist voll Rauch. Und wenn ich gern wissen möchte, Herr, der hat doch auch nicht mehr an seinen Kindern getan. Ich habe mich vollständig eingesetzt und er hat sie laufen lassen wie Hunde. Und die sind denn was? Und meine nicht. Warum, Herr? Der Tempel ist voll Rauch. Und wenn die Gerichte losbrechen werden, auch über uns, und wir hineinschreien, Feuer und Flammen, Gott, warum? Der Tempel ist voll Rauch. Das Angesicht Gottes ist nicht zu sehen. Nur eins, daraus die Abwesenheit Gottes abzuleiten, ist grundfalsch. Rauch sagt, dass er verborgen ist, aber nicht weg. Gottes persönliche Gegenwart begleitet und überwacht den Gang der Katastrophen auch in ihrem Leben. Er ist gegenwärtig, er handelt. Ihm begegnet die Gemeinde in allem, auch im Schrecken. Wir denken immer, die Hölle ist aufgebrochen. Oh nein, Gott hat sich aufgemacht. Wir denken, Dämonen toben sich aus. Aber nein, Gottes Engel walten ihres Amtes. Wir denken, es geht drunter und drüber. Oh nein, es geht ordentlich und feierlich zu, wie bei einer Prozession. Wir denken, das ist der Sieg und die Hölle. Oh nein, das ist Gottes Plan. Er überwacht und überdenkt und durchdenkt alles. Er hat das erste und letzte Wort. Wir denken im Toben, Krachen, Zerbrechen, gegen die Stimmen der Gerechten ohnmächtig zu sein. Die Stimmen der Gerechten seien ohnmächtig. Aber er hört, und wir wissen, auch durch gewitterschwere Wolken hindurch wird das Gebet dringen, an sein Ohr gehen und er es in seinem Herzen bewahren wird. Er lenkt seine Leute hindurch, liebe Freunde. Er lenkt seine Leute hindurch. Aber jetzt das Zweite, lassen Sie uns einige Blicke auf diese Schalen werfen, was uns bedrücken muss, was uns bedrücken muss. 7 Schalen, 7 schreckliche Gerichte, ausgeführt von den Engeln. Noch einmal, sie beginnen nicht plötzlich wie der Urknall, sondern die Stimme Gottes sagt, gehet hin, dieses Wort kenne ich, gehet hin. Wie am Himmelfahrtstag, so klingt es, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und dann gehen sie und dann hören die Leute nicht. Und dann sagt Gott, geht hin in alle Welt, ihr Engel, und schüttet die Schalen aus. Der Missionsbefehl wird abgelöst durch den Vernichtungsbefehl. Das ist eine Wahrheit der Bibel, Sie können das ablesen in der Geschichte vom großen Abendmahl. Der Herr lädt ein, es kommt niemand. Geht an die Hecken und Zäune, jeder Penner soll auch noch kommen. Und dann gehen sie und der Saal ist immer noch leer. Und dann heißt es, und nun schließt die Tür ab. Geht hin und schließt ab. Einmal gibt es nur noch Schrecken und Gericht. Und hier nun wieder dieses architektonische Grundgesetz der Offenbarung, das letztlich niemand erklären kann, die heilige Zahl, 7 Schalen. Diese Reihe ist jetzt dichter und geschlossener als die vorigen. Eins folgt auf das andere, Schlag auf Schlag. Manches erinnert ja, ist Ihnen sicher auch aufgefallen, manches erinnert an die ägyptischen Plagen, die Frösche und so, und manches erinnert an die Posaunengerichte von Kapitel 8, nur ist jetzt alles viel schärfer und viel furchtbarer. Je näher das Ende, desto schärfer werden die Konturen. Auch der Kosmos wird jetzt vollständig in das Gericht mit einbezogen. Hier ist jener geheimnisvolle Zusammenhang zwischen Schöpfer, Schöpfung und Geschöpf. Und erste Schale wird ausgegossen auf die Erde. Wahrscheinlich ist genauer gemeint auf die Gemeinde. Auf die Erde meint die Gemeinde Jesu. In der Gemeinde brechen die bösen Wunden auf an allen Menschen, die Kompromisse mit dem Bösen geschlossen haben. Verstehen Sie, Gott ist eigentlich immer, und das kommt diesem letzten Gericht so deutlich raus, Gott ist immer gegen Kompromissler. Er ist gegen die, die ein Parteiabzeichen tragen und dann es schnell wegstecken, um das Nächste sich ans Revier zu heften. Es sind die, die jetzt ausziehen in der DDR, um ihre Akten dort zu waschen, um ihre Akten zu ändern, um sich selber ein anderes Gesicht zu geben. Kompromissler, die nicht Mu und Meh gesagt haben, die nicht Ja oder Nein gesagt haben, die nicht kalt oder warm waren, sondern immer nur lau und die jetzt der Herr ausspeien wird aus seinem Munde. Er ist gegen diese Räderchristen, die nur auf dem Kinderwagen zur Taufe kommen, nur mit dem Hochzeitswagen zur Hochzeit und nur dann zum letzten Mal auf den Rädern des eigenen Leichenkarrens. Räderchristen, die sind alle hier gemeint. Solche, die nie ein klares Ja gesprochen haben. Wissen Sie, nach Hosea, Gott wirbt um uns. Mit einer unendlichen Liebe wirbt er um jeden Einzelnen. So wie ein junger Mann um ein Mädchen wirbt. Und dann, liebe Freunde, dann wird er sie doch nicht einfach so ohne ein Wort von ihr nehmen und in ihr Haus setzen. Sie muss doch Ja oder sie muss doch Nein sagen. Einmal hat sie doch ein klares Ja gesagt, ohne Kompromisse. Und dann gehört sie zu ihm und die beiden zusammen. Gott will dieses Ja von uns ohne Kompromisse und dann gehören wir zu ihm. Ganz. Die Kompromissler trifft das erste Gericht. Und das zweite, es geht auf das Meer. Das Völkermeer verwandelt sich in geronnenes Blut. Es wird zum großen Leichenfeld, zum Friedhof Erde. Und die dritte Schale geht auf Ströme und Quellen. Wahrscheinlich die Nährquellen, aus denen alles fließt, werden so, dass sie ungenießbar sind. Vergiftung, wie wir es teilweise doch durchaus jetzt schon beobachten können. Und dann die nächste Schale auf die Sonne. Die Schale wird auf die Sonne gekippt. Es gibt keine schützende Ozonschicht mehr. Alles verbrennt. Nur die Menschen lästern weiter. Ein schrecklicher Satz, die Menschen lästern weiter. Auch das Gericht hindert die Menschen dann nicht zu lästern. Weil ich Ihnen vorhin von Tinning erzählt habe, bei Linz in Oberösterreich, mich ja noch eine tief bewegende Episode. Dort in diesem sehr fruchtbaren Becken um Alkoven, nicht weit der Donau, hat dieser junge 15-jährige Wilhelm Angermeyer aus eigenem Triebe, wirklich aus eigenem Triebe, angefangen, die Bibel zu lesen. Mit 17 musste er schon den großen Hof übernehmen, im Sommer mit 30 bis 40 Erntearbeiter unter sich. Und über dieses Lesen des Wortes Gottes traf er dann auf lebendige Christen hin und her im Lande und hat damals einen lebendigen Glaubenstag in der nahegelegenen Kirche angefangen, die Kirche in Tinning. Da hat es ein paar Häuser drumherum, in der Diaspora, tiefsten Diaspora, aber hat 1000 Plätze und glaube 5 oder 6 Häuser. Und in dieser Kirche stand ich mit diesem Wilhelm Angermeyer an diesem schönen Tag, ganz volle Kirche gewesen, nachdem die Leute draußen waren, sagte mir, komm mal mit. Und um diesen Altar sind solche Einschränkungen, davor Kniebänke, dort knien sie beim Abendmahl. Und dann sagt er, du, guck, an dieser Stelle, er zeigte mir die Stelle, an dieser Stelle bin ich bei der Konfirmation gekniet. An dieser Stelle bin ich gekniet. Und weißt du, wer neben mir gekniet hat? Nein, sagt er, Adolf Eichmann. Adolf Eichmann aus der Umgebung von Tinning, der kniete neben ihm. Der saß neben ihm 1-2 Jahre lang auf der Bank, mit dem er gut bekannt, fast befreundet war. Und dann, durch Lauf der Jahre, aus dem einen wurde ein Mann, durch den eine ganze Gegend gesegnet wurde. Und aus dem anderen wurde ein Verbrecher, durch den ein ganzes Volk fast vernichtet wurde. So läuft es mittendurch. Und ich erinnere mich an seinen Prozess in Jerusalem, als er dort im Glaskasten saß. Als man ihm die Bibel hinschob beim Schwur, da schob er sie weg und sagte, weg mit dieser Judenfibel, so noch vor seinem Tod durch den Strang. Und er lästerte weiter. So ist das bei den Gerichten. Der eine wird angenommen, der andere wird verdammt. Der eine sitzt in der Bibelstunde und der andere auch. Und der eine wird zum Segen und der andere kann zum Fluch werden. 3, 5, 8 gehen zum Konfirmandenunterricht. Welchen Weg werden sie gehen? Entweder loben und preisen sie ihn im Thronsaal oder sie lästern Gott weiter. Das Gericht, das Gericht. Und hier heißt noch die Schale, die letzte, über den Thron des Tieres. Die Regierung des antichristlichen Reiches wird getroffen. So viel Not und Leid bricht auf, dass die Menschen sich ob all des Unrechts und all der Vergewaltigung vor Weh und Qual auf die Zunge beißen. Aber sie tun nicht Buße, sie beißen sich lieber die Zunge ab, als dass sie ein Wort, ein Ja sagen würden. Das ist der Schrecken, das ist Gericht, wenn keiner sich mehr dazu bekennt. Der Strom des Euphrats trocknet aus, damit auch die feindlichen Heere trockenen Fußes anrollen und aufmarschieren können. Und an dieser Stelle des Textes eine kurze Unterbrechung, wo der Herr sagt, bitte berechnet nicht aus, wie weit es ist, ob es jetzt 10 oder 11 oder 3 vor 12 ist, rechnet nicht aus, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Schon Jesus hat gewarnt. Und Sie wissen, ein Dieb ruft nicht abends um 8 Uhr an, heute Nacht um 2.45 Uhr, passen Sie auf, komme ich durch die Hintertür. Ein Dieb kommt überraschend, so wie dieser Herr auch. Und dann kommt dieser Begriff noch Harmagedon, die Neuapost. Die sprechen von diesem Begriff, die kennen ihn. Harmagedon, unsere Väter haben sich auch wieder den Kopf darüber zergrübelt. Die einen denken an den Karmel, dort wo der Elia mit den Baalspriestern gekämpft hat. Und die anderen denken an die Ebene von Megiddo, wo Josia gegen den Pharao Necho gekämpft und dann unterlegen ist. Karl Hattenstein sagt, wir lassen das Geheimnis stehen, wir wissen es nicht. Wir wissen nur so viel. Am Schluss wird es einen Platz der großen Entscheidung geben. Große Völkermeere werden sich noch einmal gegen diesen Herrn stemmen, aber aus dem Tal der Vernichtung wird er seine herausretten. Es wird zum Tag des Heils für seine Leute werden. Irret euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten. Liebe Freunde, der Gedanke der Vergeltung, der hier aufgetaucht ist und den Sie vielleicht heraushörten, der Gedanke der Vergeltung ist nicht Ausdruck göttlicher Rachsucht, sondern Schutz der Heiligkeit Gottes, der wohl dem Bußfertigen vergibt, der aber am Ende klar macht, dass er seine Ehre nicht den Mächtigen überlassen hat, so oft er es auch ausgesehen haben. Vers 17, es ist geschehen, das ist der Schluss, es ist geschehen, das erinnert an Johannes 19, es ist vollbracht, es ist bezahlt, die Schuld ist heimgezahlt. Wenn das gesagt ist, dann ist das Ende der Zeit gekommen, das Rad der Geschichte ist zu Ende gelaufen, die Sanduhr irdischen Geschehens ist ausgeronnen, alle vorläufige irdische Autorität ist wieder zurückgewonnen. Gott selber nimmt die Zügel des Geschehens wieder in die Hand. Und damit beim dritten und letzten noch ein Gedanke, was uns beauftragen muss. Nämlich darüber nachzudenken, was gegenwärtig bei der Diskussion um Friede, Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit eigentlich geschieht. Liebe Freunde, ganz sicher haben wir uns um die Erde zu kümmern. No question, kein Problem, ganz klar. Aber hinter der Frage, in der viel diskutierten Frage steht nämlich schon die Antwort und die lautet, wenn wir alle und alle Völker zusammen, wenn wir zusammenstehen, dann ziehen wir den Karren aus dem Dreck und wir erhalten die Welt. Es liegt nur an uns und unserem guten Willen. Wir schaffen das schon, so wie die deutsche Nationalelf im Fußball. Uns kann niemand mehr schlagen. Wir schlagen höchstens noch uns selber. Aber sonst packen wir es, so hat es geheißen. Liebe Freunde, wenn wir zusammenstehen, dann schaffen wir es und dann sind auch Katastrophen auszuschließen. Diese Aussagen verdecken völlig die Spitze der Offenbarung. Die Schöpfung geht einem schrecklichen Ende entgegen. Das Ende steht bevor, keine ökologische, sondern eine apokalyptische Katastrophe. Wie können wir bewahrt werden? Nur durch Frieden mit Gott und seiner Gerechtigkeit. Das weiterzusagen ist unser Auftrag. An einem nebligen Morgen war eine vielbefahrene Autobahn eingestürzt. Ein Fahrer bemerkte das Unglück. Er fuhr zurück, stellte seinen Wagen ab und hielt die Kommenden an. Hätte er nicht gewarnt, sondern gedacht, die sollen doch fahren, wohin sie wollen, die Hauptsache, ich bin gut davongekommen, dann hätte er wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt werden können. Er will Hilfeleistung nicht unterlassen. Liebe Freunde, ich will es auch nicht. Ich will es sagen und ich will es so laut schreien, wie ich es vermag. Es gibt ein Ende. Es gibt die Schalen des Gerichts. Und dieses Gerichtes sind schrecklich.